herzlich willkommen zu Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Wir sind mittendrin in unserer vierteiligen KI-Reihe und heute sprechen für euch Agnieszka Pawlowska und Salsabil Hamadasch. Wir haben bereits über die Grundlagen von KI gesprochen und darüber, wie man lernen kann, KI zu nutzen, darüber, welche Leitplanken es braucht für die gesellschaftliche Akzeptanz und den Einsatz von KI und vor allen Dingen, welche bewussten und unbewussten Einflüsse die KI auf das Denken, Handeln und sogar das moralische Entscheiden von Menschen haben kann.
Genau, heute diskutieren wir nämlich, inwiefern Regulierung, Zertifizierung und Standardisierung notwendig sind, um den Herausforderungen der KI gerecht zu werden. Darüber sprechen wir mit Patrick Gilroy. Patrick, du bist jetzt seit gut einem Jahr als Referent für künstliche Intelligenz und Bildung beim TÜV-Verband tätig. Dort begleitest du das TÜV AI Lab, das politische Konzept der AI Quality and Testing Hubs und den ersten europäischen risikoadäquaten Rechtsrahmen für KI. Herzlich willkommen.
Ja, hi, schön, dass ihr mich habt. Vielen Dank.
Patrick, wenn du Lust hast, würden wir mit dir ein kleines Experiment machen. In der letzten Folge über KI-Ethik haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Gedankenexperiment zurückgelassen, was sie einerseits für sich selber beantworten können, andererseits aber auch später mal mit einer KI, zum Beispiel ChatGPT, mal durchdeklinieren und gucken, was die KI antwortet. Jetzt stellen wir dir dieses Gedankenexperiment und gucken, was du darauf antwortest und vielleicht finden sich auch Zuhörerinnen und Zuhörer auch wieder in der Antwort. Stell dir folgendes Szenario vor. Du wachst in einem Krankenhaus in einem Operationszimmer auf. Du weißt aber nicht, während du aufwachst, ob du bereits die OP hinter dir hattest oder ob du sie noch vor dir hast. Folgendes Setting. Wenn du aufwachst und du die OP schon hinter dir hast, weißt du, du hattest eine 12-stündige OP hinter dir und die war sehr qualvoll. Schmerzhaft, grauenhaft, der Horror. Aber du hast sie hinter dir. Oder du wachst auf und du weißt, du hast sie noch vor dir, sie dauert aber nur eine Stunde und ist eigentlich in Ordnung und ist nicht so schmerzhaft. Jetzt die Entscheidung, das moralische Dilemma. Was möchtest du? Möchtest du, dass die OP schon hinter dir ist oder dass sie vor dir ist?
Ich möchte, dass die OP noch vor mir ist, weil ich möchte stolz sein auf den Mut, den ich habe, dass ich guten Geistes hier in diese hoffentlich kurze Operation reingehe. Ich bin froh, dass ich auch noch am Leben bin. Und ich glaube, um das schon mal vorwegzunehmen, in einer ähnlichen Limbo-Situation sind wir ja auch gerade beim EU-AI-Act. Denn der wird kommen, er ist nah dran. Aber er muss eben auch noch umgesetzt werden und hoffentlich überleben wir das alle, weil die Zukunftstechnologie KI eben einen klaren Rechtsrahmen braucht.
Und damit hast du einen perfekten Zoom in unsere heutige Podcast-Folge gemacht. Vielen Dank.
Ja, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass der TÜV schon seit Jahren in den Startlöchern ist und sozusagen nach und nach in der Vorbereitung ist eines politischen Konzepts von sogenannten AI Quality and Testing Hubs. Diese sollen deutschlandweit rechtliche Rahmenbedingungen für KI-Experimentierräume erarbeiten und auch die Sicherheit von KI testen und prüfen. Aber warum braucht man überhaupt einen Rechtsrahmen? Welche Bereiche müssen denn reguliert werden und wie kann so eine Regulierung von KI überhaupt aussehen?
Ja, das ist wirklich die One-Million-Dollar-Question, die du mir hier stellst. Der Elefant im Raum ist ja nicht nur warum, sondern wie wir gescheite KI-Regeln bekommen, die diese Zukunftstechnologie risikoadäquat einen Rahmen schaffen, beziehungsweise einen Innovationskorridor für Unternehmen, für KMU, für Startups und auch für große Unternehmen Big Tech. Und vor diesem Hintergrund möchte ich nochmal betonen, dass eigentlich für mich weder die Technologie gut noch böse ist. Man kann ja KI sozusagen für fantastische Chancen einsetzen und nutzen, andererseits aber auch für absolut böse Absichten. Und ganz genauso wie die Technologie an sich nicht reguliert werden sollte und gut oder schlecht ist, sind ja auch Regeln, sprich Regulierung, weder gut noch böse. Also das stört mich, das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Manchmal, dass oft gesprochen wird von Überregulierung als Monster, aus Brüssel kommen die nächsten bürokratischen Kraken, Unwuchtsregeln und jetzt die geplante KI-Verordnung der EU-AI-Act, auf den wir ja bestimmt gleich zu sprechen kommen. Sondern ich denke, dass wir hier einfach genauso, wie die Technologie weder gut noch schlecht ist, bei den Regeln darauf achten müssen, dass wir weder eine Überregulierung haben, noch eine Unterregulierung. Denn, und dann mache ich auch einen Punkt, die Risiken bei KI. Ich denke, das ist uns mittlerweile, je mehr es in den Alltag, in den Berufsalltag auch Einzug erhält, nach und nach bewusst. Die Risiken bei KI sind ja nicht zu verachten, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund des Aufkommens generativer KI-Modelle wie ChatGPT und Co.
Ja, über diese Risiken haben wir auch in unserer letzten Folge sehr eindrücklich gesprochen. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass die Gesellschaft sich einfach von dem, was ChatGPT und Co. ausspucken, sehr beeinflussen lassen und dass das eben sehr gefährlich werden kann und deswegen Regulierung absolut notwendig ist. Und hier in Europa ist es ja noch in Ordnung. Du beschreibst, dass Leute ein bisschen so Angst vor Überregulierung haben oder so eine abwehrende Haltung gegenüber Regulierung. Aber noch krasser ist das ja in den USA. Siehst du da Unterschiede in der Art und Weise, wie die Regulierung gestaltet werden muss, ob sie überhaupt erwünscht ist und wie diese Regulierung aussehen kann?
Absolut. Also man kann natürlich einerseits beobachten, was passiert in den USA, in China. Andererseits müssen wir aber auch bei uns bleiben. Wir müssen gucken, dass wir es jetzt hinbekommen, einen europäischen Weg zu gehen, dass wir wegkommen von der Diskussion um das politische Ob und hinkommen zum praktischen und ehrlich gesagt auch pragmatischen, wie wir die KI-Regulierung in der Praxis, in der Umsetzung, in der Breite voranbringen, sodass sozusagen die politischen Versprechen, dass wir hier als Europa vorangehen und eine sichere, vertrauenswürdige KI, also im Amerikanischen sagt man dann trustworthy AI, dass wir dieses politische Versprechen dann eben in der Praxis auch tatsächlich einlösen. Und um deine Frage zu beantworten, Saizeville, glaube ich, ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir hier halt einen massiven Innovationsdruck im Nacken haben. Natürlich spielt sich die Diskussion um die geplante und dann jetzt ja auch kommende KI-Verordnung im europäischen Raum auch ab vor dem Hintergrund von geopolitischem Druck und Interesse. Wir haben einerseits den amerikanischen Weg, den ich jetzt mal so verkürzt beschreiben würde, als Make Things and Break Things. Also da kennt man die Facebook-Geschichte von Mark Zuckerberg et al. Oder Elon Musk, so einfach mal machen, wenn dabei was zu Schaden kommt, dann ist es halt so, Hauptsache Innovation als Selbstzweck. Da merkt man schon, dass ich dem kritisch gegenüberstehe. Einerseits ist das natürlich oft sehr inspirierend, was das Silicon Valley dadurch vorausbringt. OpenAI als letztes Paradebeispiel. Aber auch Sam Altman selbst warnt ja bereits vor den Risiken seiner eigens geschaffenen Technologie. Deshalb ist es wichtig, auch nochmal den Blick dann in den asiatischen Raum als Alternative zu wenden. Dort haben wir ja, ich sag's wieder verkürzt, mit China ein Modell von Staatskapitalismus, wo natürlich auch der gläserne Bürger Dinge wie Social Scoring Systeme, was Kreditwürdigkeit oder gutes Benehmen der eigenen Bürger angeht, bereits gelebt werden durch KI-Einsatz. Das sind alles Dinge, die überhaupt nicht mit europäischen Wertebasis vereinbar sind. Und deswegen, um zurückzukommen, was ich eingangs sagte, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir hier jetzt die Chance haben, bei uns zu bleiben, dass wir den europäischen Weg gefunden haben und jetzt auch konsequent gehen und durchsetzen müssen. Und ganz konkret bedeutet das, dass der risikoadäquate Rechtsrahmen, den der EU AI Act ja in weltweiter Pionierarbeit, muss man sagen, auch versucht, hier einfach mal etwas aufs Papier zu bringen, dass der dann auch konsequent gegangen wird, gerade was eben auch die Prüfbarkeit von KI gerade im hochriskanten Bereich angeht. Also etwa, wenn KI in Einstellungsverfahren oder im autonomen Fahren zum Einsatz kommt.
Du hast es gerade eben erwähnt, mit diesem Blick auf Amerika, ne? Dieses Make Things and Break Things. Einerseits dieser Pioniergeist, aber andererseits haben wir gerade auch laute kritische Stimmen gehört und die kamen eben vor allem aus Amerika. Das ist ja das, was medienwirksam war. Dieser offene Brief von Elon Musk oder du hattest eben Sam Altman erwähnt.
The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot.
My worst fears are that we, the field, the technology, the industry, cause significant harm to the world.
Also das sind ja schon bombastisch große dystopische Sorgen, die da formuliert werden. Wie schätzt du denn selber das Risiko von KI ein und die Chancen?
Also ich würde die Frage gerne auf zweierlei Art und Weise beantworten, nämlich einerseits, was denke ich selbst zu den Risikopotenzialen? Da denke ich, brauchen wir einen ganz nuancierten Blick, den ich glaube, der auch im AI Act angelegt ist. Aber vorweg vielleicht nochmal kurz die Reaktion auf die Elon Muskes und Sam Altmans dieser Welt. Also ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen der Unterschied zwischen Frontend und Backend, würde man in der Softwareentwicklung wahrscheinlich sagen. Die sagen das eine öffentlich. Aber was sie dann im Hintergrund tun und auch ganz konkret im Lobbying, auch beim Lobbying auf den AI Act einwirkend hier in Europa, das mag dann durchaus anders sein. Also gerade heute kam zum Beispiel ein Time Magazine Artikel raus über Sam Altman, dass OpenAI sich massiv, anders als sie öffentlich gesagt haben, sie wollen natürlich Regeln und Regularien für KI, das ist eine absolute globale Priorität. Ansonsten drohen Risiken, wie du es gesagt hättest, Agnieszka, die vergleichbar sein. Also das sind ja Hyperbole mit Nuklearkrieg oder Pandemien. Und andererseits hinter den Kulissen wurde aber sich massiv dafür eingesetzt, dass generative KI und diese Foundational Models sozusagen nur in absolut verwässerter und abgeschwächter Form im AI Act ja zum Glück noch mitgedacht werden, aber nicht im gleichen Maße sofort als Hochrisiko eingestuft werden wie andere klassische KI-Hochrisikoanwendungen. Also das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Frontend und Backend der großen Tech-Silicon Valley-Evangelisten. Und ich glaube deswegen nochmal, wir müssen bei uns bleiben, den eigenen europäischen Weg, unsere eigene Wertekonformität jetzt definieren und abklopfen. dahingehend, dass wir es eben schaffen, dies nun in der Praxis mit einer gelungenen Regulierung auch umzusetzen. Und dafür sind viele Mosaiksteine nötig, dass das gelingt. Also die Gelingensbedingungen oder die Erfolgsfaktoren bei der nationalen und einheitlichen über die Mitgliedsländer Umsetzung des Europäischen AI Acts, da sind noch viele Dinge zu erfinden, viele Dinge zu durchdenken und alle Akteure im KI-Ökosystem sind aufgerufen, sich hier prüfbereit zu machen. Also das Stichwort ist sozusagen proaktive Compliance, Compliance by Design, Security by Design, Sustainability by Design, Everything by Design, muss man fast sagen. Unternehmen, ihr hört es schon raus, es ist so ein bisschen unsere TÜV-Perspektive als Enabler von Unternehmen, sind, glaube ich, sehr gut beraten, nicht wait and see zu leben und zu sagen, ja, da kommt jetzt was, aber lass uns erstmal abwarten. Bei der Datenschutzgrundverordnung hat das ja auch Jahre gedauert, sondern ganz im Gegenteil, es werden klare Regeln kommen. Dies wird Rechts- und Planungssicherheit hoffentlich auch für KMU und Startups im KI-Bereich bringen. Aber man ist gut beraten, da jetzt schon sozusagen Compliance by Design mitzudenken und es nicht bei reiner Selbstverpflichtung oder Responsible Innovation als Buzzword auf der Website zu belassen, sondern tatsächlich sich praktisch jetzt darauf vorzubereiten, wie KI sicher und vertrauenswürdig gestaltet werden kann.
Also vor die Welle kommen, ganz klar. Und wie arbeitet ihr daran? Also was genau im Bereich Prüfung wird da bereits entwickelt?
Genau, also das heißt, wir hatten ja eingangs schon erwähnt, dass wir uns eigentlich schon seit Jahren beim TÜV-Verband dafür engagieren, dass es sogenannte AI Quality und Testing Hubs gibt, weil wir einfach glauben, diese Herausforderung, dass es einerseits einen politischen Konsens für Regeln gibt, also den EU AI Act, andererseits, und es wird aber ja oft vergessen, auch die damit parallel einhergehende Standardisierungsherausforderung. Na, wir hatten in Deutschland die Mitarbeit an der Normungsroadmap KI. Es gibt auf europäischer Ebene über die europäische Normierungsorganisation Sencenelec hier Anstrengungen, sozusagen das, was im AI Act gewollt ist, auch in technische Standards und in soziotechnische Anforderungen zu übersetzen. Und dann nach hinten raus natürlich die Bereitschaft der Konformitätsbewertungsstellen, wie jetzt auch der TÜV, dann sozusagen anhand der erarbeiteten Normen und Standards auch solche Prüfungen vornehmen zu können und im Zweifel das dann auch zertifizieren zu können, dass etwas sicher und vertrauenswürdig ist. Unsere Hoffnung ist natürlich, dass das, wenn es gelingt, und wie gesagt, ich glaube, wir sollten die Herausforderungen, die da im Detail dahinter steckt, nicht unterschätzen. Die Hoffnung ist natürlich, dass das allen Akteuren zugutekommt, dass die Unternehmen davon profitieren im Sinne eines Trustworthiness Premiums oder einer starken Signalwirkung, dass eine gute KI made in Germany, made in Europe hier vorgelebt wird von diesen Unternehmen und natürlich auch die VerbraucherInnen, die eben wissen, im Zweifel ist das hier zumindest unabhängig drittgeprüft. Das heißt also, dem würde ich jetzt mehr vertrauen als einer reinen Selbstverpflichtung des Herstellers. Ja, und wir engagieren uns halt schon länger für dieses Hub-Konzept, einfach weil wir glauben, das ist eine Herausforderung, die der oder die TÜVe gar nicht alleine im Alleingang stemmen können und sollten, sondern ganz im Gegenteil begreifen wir uns da auch eher als Player im KI-Ökosystem. Und deswegen, nur um es mal zu nennen, gibt es da auch bereits erste Fortschritte. Das ist sehr schön, auch in der eigenen Arbeit zu sehen, wie sozusagen dieses Engagement für ein politisches Konzept sich dann auch in der Praxis materialisiert. Man hat zum Beispiel jetzt im Land Hessen, um einfach mal ein Beispiel zu nennen, unter der Digitalministerin Sinemus, kürzlich die Eröffnung in Frankfurt nahe des Flughafens eines AI Quality und Testing Hubs, also heißt dann wirklich auch so, zusammen mit VDE, gefeiert, wo eben auch eine zentrale Anlaufstelle passiert, wo diese Prüfbereitschaft aller Akteure hergestellt werden soll. Und dann ist es natürlich wichtig, das auch auf Bundesebene mitzudenken. Deswegen begrüßen wir auch ganz stark vom TÜV-Verband den Vorstoß vom BMDV unter Leitung von Digitalminister Wissing. Das ist hier eben auch eine, und jetzt muss ich hinbekommen, die lange Abkürzung, nationale Initiative zur KI-basierten Transformation in der Datenökonomie. Also NITD, kann man mal googeln, ist ganz spannend. Die gibt es jetzt auch schon sozusagen gelauncht. Eine nationale Initiative auf Bundesebene geben wird, um eben so dieses Idee der AI Quality und Testing Hubs, also beispielsweise mit einem Berliner Zentrum für KI-Qualität und Sicherheit und Innovation, wirklich dann auch anzugehen. Also einerseits braucht es diese dezentrale Orchestrierung. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Hier ist viel Teamplay und viel Foresight gefragt. Aber andererseits braucht es natürlich auch zentrale Anlaufstellen. Denn wenn ich UnternehmerIn bin und mich frage, ja gut, sagen jetzt ja alle, da kommt der AI, was mache ich jetzt? Wie geht das? Und muss ich jetzt beim TÜV anklopfen oder muss ich erstmal die Regeln lesen oder muss ich mir einen KI-Beauftragten, so wie damals beim Datenschutzbeauftragten jetzt für mein Unternehmen holen? Also diese unternehmenspraktische Sicht, da gibt es ja noch viele Fragezeichen und berechtigte Verlangen nach zügigen Zeiten an Antworten. Und deshalb, glaube ich, ist diese Balance zwischen Orchestrierung, aber eben auch zentralen Hubs, zentralen physischen Anlaufstellen ganz wichtig. Und ein letztes Beispiel, was ich noch nennen möchte, ist hier aus Berlin. Also wir sind zum Beispiel beim TÜV-Verband auch engagiert in der sogenannten Testing Experimentation Facility for Health, also TEF Health. Das ist ein EU-Riesenkonsortium mit über 50 Partnern in 9 Ländern. Die Charité ist da im Lead. Und da geht es eben darum, wie kann denn KI-Innovation im Medizinbereich, also ganz konkret Medizin und Robotik, einen schnelleren Speed-to-Market erlangen? Also wie bekommen wir es hin, dass wir einerseits die Innovationsoffenheit haben, aber andererseits eben auch das Sicherheitsinteresse in diesem hochsensiblen, hochriskanten Bereich der Medizintechnologie durch KI-Einsatz sozusagen, dass wir das absichern? Und da gibt es dann im Prinzip abseits der Infrastrukturen, die dafür notwendig sind, auch ein Workpackage zu sogenannter agiler Zertifizierung. So nennen wir jetzt mangels eines besseren Wortes erstmal den Anspruch, dass natürlich auch wir als TÜV, als Prüforganisation bei Prüfungen, bei Zertifizierungen ein Need for Speed haben. Also dass wir da auch zu Potte kommen müssen, sozusagen nicht nach hinten raus etwas zu verlangsamen oder im Zweifel sogar, das wird uns ja oft zu Unrecht meiner Meinung nach vorgeworfen, eine Innovationsbremse zu sein, sondern dass wir das hinbekommen, dass wir natürlich auch hier Unternehmen als Enabler Thema Speed to Market auch in solchen hochriskanten Bereichen bei KI-Innovationen ertüchtigen.
Und sichere KI ist ja natürlich ein absoluter Wettbewerbsvorteil und es ist wichtig, diese ganzen Entwicklungen jetzt gut zu begleiten. Und ich höre daraus diese Grundhaltung, jetzt zeitnah diese Prozesse, die gerade gesellschaftlich etabliert werden, in den Unternehmen etabliert werden, wo immer mehr Unternehmen auch KI-Lösungen zum Einsatz bringen, einfach gut zu begleiten. Das alles höre ich da sehr, sehr raus. Einfach mal kurz einen Schritt zurückgetreten und zu den Grundlagen. Eine Frage. Ich habe das Wort gehört, KI-Qualität. Was genau ist darunter zu verstehen und ketzerisch gefragt, wie genau lässt sich denn KI zertifizieren?
Ja, das ist eine super Frage. Vielleicht nur kurz vorangeschaltet, du hast ja quasi gesagt, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, vertrauenswürdige KI, das ist klar. Ich glaube, vielen ist das noch gar nicht so klar. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Awareness und Überzeugungsarbeit zu leisten. Also ich denke, das ist tatsächlich der Fall, dass man im Zweifel nochmal, wie eingangs erwähnt, wenn man sich entscheiden muss, nehme ich jetzt das amerikanische, hochperformante, das chinesische, etwas dubiose oder das europäische Qualitätsversprechen made in Europe, made in Germany, da ist ja die Hoffnung, dass man dann eben dazu tendiert, im Sinne der Signalwirkung, ja, so wie es, glaube ich, mal der Nobelpreisträger George Akerlof gesagt hat, keine Zitrone, also keine Lemon beim Auto zu kaufen von einem Gebrauchtwarenhändler, sondern eben das deutsche Auto mit dem Verbrennermotor, wie man es so noch kannte, ne, wo Qualität drin steckt. Das ist ja sozusagen historisch gesprochen unsere Qualitätsinfrastruktur enorm erfolgreich gewesen, hier den deutsch-europäischen Weg über Qualität zu definieren. Ich glaube, das müssen wir bei KI auch hinbekommen. So, und jetzt, um deine Frage zu beantworten, was heißt das denn dann, KI-Qualität? Ja, sobald man da den Fächer aufspannt, wird das super spannend. Also einerseits hat man natürlich verschiedenste Trustworthiness-Aspekte. Ich fasse das mal so kurz zusammen, dass es eigentlich zwei Seiten der KI-Qualitätsmedaille gibt. Auf der einen Seite hat man natürlich KI-Safety. Das ist bei den TÜV natürlich auch in anderen Technologien ganz wichtig, im Sinne der Unfallvermeidung erstmal, verkürzt gesagt, den Menschen vor der Maschine zu schützen. Also in diesem Fall Leib und Leben vor der KI. Andererseits hat man aber auch KI-Security. Da ist ja auch das BSI ganz stark, dass man eben im Sinne der Kriminalitätsprävention Dinge wie Cybersecurity bei KI auch bei Design mitdenken muss. Naja, und dann gibt es natürlich auch gerade in heutigen Zeiten der Nachhaltigkeitstransformation auch KI-Sustainability als potenzielle weitere Prüfdimension. Dinge klassischer technischer Natur wie die Performance oder Robustness von KI-Systemen. Also inwieweit schaffen sie es auch außerhalb ihrer Entwicklungsumgebung oder ihrer Operational Design Domain eben dann auch im Straßenverkehr beispielsweise beim autonomen Verfahren oder im Krankenhaus im Bereich der Medizinprodukte zu funktionieren. Und dann hat man noch Aspekte wie Erklärbarkeit, Interpretierbarkeit, Nachvollziehbarkeit oder auch die Dokumentationspflichten im KI-Bereich. Und letzter Punkt, was mir da nochmal ganz wichtig wäre bei den Trustworthiness-Aspekten, ist, dass auch immer klassisches Qualitäts- und Risikomanagement mitgedacht werden muss. Vieles muss nämlich hier, um schon mal deine Frage vorwegzunehmen, zur Prüfbarkeit, Agnieszka, gar nicht unbedingt immer neu erfunden werden. Also es geht gar nicht unbedingt nur darum, immer das Rad neu zu erfinden bei den KI-Prüfungen. Natürlich muss das in vielen Aspekten passieren. Aber es geht auch darum, sozusagen bestehende Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Infrastrukturen und Systeme in Unternehmen auch einfach zu updaten, sozusagen das KI-Update zu geben. So, und dann allerletzter Punkt versprochen, ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass abseits dieser verschiedensten Trustworthiness-Aspekte auch der gesamte Lifecycle von KI-Systemen mitgedacht werden muss. Also von der Forschung und Entwicklung über das Training mit Daten als wichtigsten Qualitätspunkt, über die Evaluation und dann natürlich die Inbetriebnahme bis hin zu möglicherweise Veränderungen im laufenden Betrieb und irgendwann mal Jetzt komme ich endlich zum Punkt, muss man die Dinger ja auch mal in Rente schicken. Also wir müssen jetzt heute auch schon darüber nachdenken, wie KI-Qualität im Sinne der Außerbetriebnahme dann irgendwie später mal aussehen soll.
Lass uns nochmal die Antwort Schritt für Schritt durchgehen. Zuerst hast du angefangen mit der Differenzierung, die auch aus unserer Seite sehr wichtig ist, zwischen Safety und Security. Die ist ja auch in der Diskussion über den Cyber Resilience Act sehr, sehr wichtig. Safety zu prüfen, das ist eine einmalige Sache, also bisher gewesen, ne? Ist das System sicher? Ist der Mensch vor dem System sicher, hast du erklärt? Die Security hingegen, die ist ja oft dynamisch, die verändert sich ja die ganze Zeit. Wir kennen das alle im Cybersecurity-Alltag, dass eine Sache, die jetzt sicher ist, morgen auch schon unsicher sein kann. Wie kann es trotzdem gelingen, dass der Nutzer wirklich weiß, dieses KI-System ist sicher, nicht nur im Safety-Aspekt, sondern auch im Security-Aspekt?
Ja, das muss gelingen. Und wie du schon richtig sagtest, Cyberbee, gibt es auch oft so Trade-offs, also sprich Zielkonflikte. Ne? Nicht immer wird eine Maximierung der KI-Safety im Sinne der Unfallvermeidung dann gleichzeitig auch einhergehen mit einer Verbesserung der KI-Security im Sinne der Kriminalitätsprävention. Das heißt, man muss also auch schauen, was für Zielkonflikte hier aufkommen. Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, sind die im Detail auch im EU-AI-Act noch gar nicht gelöst. Das heißt also, ein ganz wichtiger Punkt wäre auch nochmal eine Lanze zu brechen für die Wichtigkeit, auch wirklich die globale Wettbewerbsfähigkeitswichtigkeit der Standardisierung und Normierungsarbeit, die hier einhergehend passiert und noch passieren muss. Denn diese Zielkonflikte, die müssen sich auch wirklich dann in den horizontalen Normen, in den technischen Spezifikationen irgendwie wiederfinden. Nur dann können ja nach hinten raus auch Akteure wie die TÜV das sozusagen prüfen, zertifizieren, ob etwas eben im Sinne des AI-Acts, im Sinne der europäischen Werte als Basis wirklich nachweislich sicher und vertrauenswürdig sind.
Okay, und nach den Punkten Security und Safety hast du die Transparenz oder die Nachvollziehbarkeit genannt. Wie wichtig ist Transparenz bei KI? Die meisten KI-Programme sind ja eine Blackbox. Also wir wissen gar nicht, wie findet dieses maschinelle Lernen im Hintergrund statt. Außerdem lernt das System jeden Tag dazu. Deswegen kann man überhaupt nicht über das System heute sagen, dass es dasselbe ist wie das gestern. Und inwiefern kann denn trotzdem Transparenz geschaffen werden?
Ja, Transparenz, da sprichst du auch nochmal ein ganz wichtiges Thema an, Cyberbee. Ich denke, das kann man vielleicht auf zweierlei Weise kurz unterscheiden. Das eine ist ja, zunächst mal will man wissen, habe ich es hier überhaupt mit einer KI zu tun? Das ist ja, glaube ich, was wirklich auch im BürgerInneninteresse ist, gerade vor dem Hintergrund der Besorgnis um die Gefahren für Demokratie, Stichwort Fake News, Deepfakes, all dies. Also sprich, überhaupt erstmal zu verstehen, ist diese Empfehlung, diese Entscheidung, dieser Output hier gerade Menschen kreiert oder KI basiert? Das wäre ja schon mal im ersten Schritt sozusagen als reine Transparenzverpflichtung wichtig. Die wird es ja auch in bestimmten Bereichen im AI-Act geben. Aus TÜV-Verbandsperspektive wäre wünschenswert gewesen, diese auch noch deutlich auszuweiten. Denn das eine ist ja so ein bisschen die Hersteller-Selbsterklärung, das ist alles transparent oder im Sinne von Responsible AI. Glaubt uns, das ist transparent, das ist schon gut so. Aber das andere ist ja, etwas auch unabhängig dritt geprüft zu haben, also etwas nachweislich transparent zu haben. Naja, und dann, wenn wir noch ein bisschen tiefer bohren, kommt ja auch die Frage auf, wie transparent ist eigentlich das zugrunde liegende KI-Modell? Also ich versuche das mal vereinfacht so darzustellen. Ich stelle mir das immer so vor wie so eine Waschmaschine. Erklärbare KI, das ist ja letztlich nichts anderes als das Nachvollziehen vom Input bis zum Output. Und zwischendrin passiert dann irgendwie in dieser KI-Waschmaschine ganz viel, was aber oft nicht mehr rückführbar ist. Also wie ich vom Input zum Output komme. Und hier sozusagen einen Transparenzfortschritt zu haben und auch eine Erklärbarkeit oder zumindest eine Interpretierbarkeit, eine Nachvollziehbarkeit herzustellen, wie die KI funktioniert, abseits der Tatsache, dass man es überhaupt erstmal mit KI zu tun hat, wäre sicherlich in vielerlei Hinsicht wünschenswert und ist auch etwas, was ich und was der TÜV-Verband auch unterstützen.
Mhm. Allerdings ist ja die Art und Weise, wie diese KI funktioniert, genau das Geschäftsgeheimnis, die Intellectual Property, die ja entworfen wird von diesen unterschiedlichen Unternehmen, Startups. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass ein Startup sich eben einen ganz innovativen neuen Algorithmus ausdenkt, zum Beispiel haben wir hier in Deutschland DeepL als Unicorn im KI-Bereich. Die möchten sich ja natürlich nicht dann unter die Finger gucken lassen, wie denn genau der Algorithmus funktioniert und warum der eben besonders gut ist im Vergleich zu anderen KI-Alternativen. Wie kann man trotzdem diese Transparenz gewährleisten, ohne aber die Startups auszubremsen, ohne eben immer wieder dieses Motto zu bekommen, dass man diese Überregulierung hat und dieses wenig Innovative hier in Deutschland?
Ja, also dieses Geschäftsgeheimnis-Argument ist ja etwas, was auch sehr oft vorgebracht wird. Ich glaube, hier kann man so ein bisschen auch entwarnen und vielleicht die Luft aus dem Segel nehmen, weil Die guten Nachrichten sind, dass das oft ein bisschen überzogen wird. Denn in Wirklichkeit ist es ja schon heute so, auch in ganz anderen, auch ganz klassischen Prüfbereichen, dass es natürlich Lösungen dafür gibt, wie innerhalb einer Überprüfung, ich sag mal so salopp, wenn der Tesla ins Labor reinrollt, man die Klappe aufmacht, guckt, ist der Algorithmus da okay, Klappe zu, Zertifikat drauf, Tesla kann rausfahren. In diesem Sinne gibt es ja schon heute Lösungen, dass sozusagen Sachverständige Zugriff haben auf internes Funktionieren einer Technik, das auch in der Dokumentation meist begleitend ja sehr detailliert dargestellt ist, ohne aber dies offiziell zu verlautbaren. Und natürlich ist da auch für die TÜV absolut professionelles Datenmanagement oder Cybersecurity das A und O. Es wäre im Übrigen auch wie in anderen Produktbereichen heute schon so, dass wenn da irgendwelche Geschäftsgeheimnisse verraten würden, wir dafür auch haftbar wären. Also so gesehen ist dieses Argument, wir können das gar nicht machen, das zu regulieren und dann auch gar nicht überprüfen, weil es könnte ja sein, dass Geschäftsgeheimnisse verraten werden. Das ist letztlich, glaube ich, etwas überzogen.
Ja, vielen Dank. Ich fasse nochmal zusammen. Prüfbarkeit, Wettbewerbsvorteil, jetzt schon irgendwie die zukünftigen Regulierungen, Normen und Standards im Blick haben und mit Bedenken durch KI, Security und Safety by Design und auch irgendwie den ganzen Life Circle mit im Blick haben. All das macht, glaube ich, irgendwie die Arbeit jetzt aus und ist jetzt einfach dran. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Patrick.
Ja, danke. Und ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung jetzt sich KI entwickelt. Ne? Also ich stelle mir das so vor, manchmal hilft ja auch der Vergleich zu Science-Fiction-Filmen. Wir kennen ja alle wahrscheinlich 2001 Space Odyssey, der 1968er Film von Stanley Kubrick. Ja, das ist ja schon total krass, wie ähnlich wir heute sozusagen mit ChatGPT in einer Welt leben, wie damals dieser Hell-Computer da auf dem Raumschiff. Andererseits müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, dass wir keine Terminator-KI wollen, auch wenn der zweite Terminator-Film, glaube ich, dann plötzlich eine gute KI wieder war. Und ich finde das schon sehr spannend, also in welche Richtung wir uns da bewegen. Es gibt ja auch diesen Film Wall-E, wo, glaube ich, die Leute dann nur noch auf so fliegenden Couchen sitzen und Potato-Chips essen und sich von der KI und den Robotern alles essen und alle Infos einfach nur passiv als Konsumer herbeitragen lassen. Also ich denke, man hat ja gerade in der Science-Fiction so eine spannende Mischung aus einerseits Tech-Dystopien und andererseits so ein bisschen Tech-Utopien oder der wünschenswerten Zukunft, die wir uns alle dank KI auch wünschen. Und das wäre auch für mich nochmal so ein bisschen das Schlusswort, dass ich einfach hoffe, dass wir die Chancen dieser Zukunftstechnologie nutzen, indem wir die Risiken in Schach halten, dass wir Innovationsoffenheit auf der einen Seite mit dem berechtigten Sicherheitsinteresse der Bevölkerung auf der anderen Seite halt vereint kriegen, indem wir den KI-Act national einheitlich konsequent im Sinne einer risikoadäquaten Regulierung umsetzen. Und ich glaube, der Science-Fiction-Autor William Gibson, der hat das mal ganz gut formuliert. Der hat gesagt, die Zukunft ist schon da. Sie ist nur ungleich verteilt. Und deshalb müssen wir uns halt hier als Insel Europa auch im geopolitischen Kontext im Vergleich zu den USA, im Vergleich zu China rückbesinnen auf unser Precautionary Principle, auf unseren risikobasierten Ansatz und Mindset und das sozusagen auch als wuchtigen Wettbewerbsvorteil hier in den Ring werfen. Und ich hoffe, dass so uns allen, und die TÜV sind da sozusagen ein Mosaikteil in der KI-Wertschöpfungskette nach hinten raus, uns allen gelingt, dass wir sichere und vertrauenswürdige KI für uns und für unsere Kinder und Kindeskinder und Enkelsenkel gestalten können. Genau.
Ja, also Trustworthy KI Made in Germany soll weiterhin das Motto lauten. Vielen Dank auch von mir für das interessante Gespräch. Und jetzt ist es auch wieder Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Kurz vor Ende stellen wir nämlich immer Themen vor, die aus unserer Sicht für den nächsten Monat cybersicherheitsrelevant sind. Patrick, was hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht?
Ich würde ganz gerne verweisen auf drei Dinge. Erstens empfehle ich nochmal einen Blick in unsere Cybersecurity-Studie, die wir auch mit dem BSI gemeinsam vorgestellt haben. Darin wird ja auch gezeigt, dass jedes 10. Unternehmen schon einen IT-Sicherheitsvorfall berichtet. Andererseits aber auch 64% für gesetzliche Regelungen im Bereich der Cybersicherheit sind. Also es gibt schon die Vorfälle, es gibt auch die Awareness. Cybersecurity ist ein sehr wichtiges Thema, auch im Bereich der KI. Und andererseits empfehle ich auch einfach die Teilnahme an unseren jährlichen Konferenzen und Events zum Thema KI. Einerseits gibt es die TÜV AI Conference, die sich politisch öffentlich mit dem Thema AI Act, dessen Umsetzung und vielen Use Cases beschäftigt. Und andererseits meist am Folgetag das AI Forum, welches wir gemeinsam mit dem BSI und Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut, also HHI, ausrichten. Dieses Jahr zum Thema Prüfbarkeit generativer KI wie ChatGPT.
Sehr schön. Ich habe mit auf dem Radar, wir haben heute ja sehr viel darüber gesprochen, Patrick, du hast es ja sehr ausführlich dargestellt, den AI Act, der ja jetzt vom EU-Parlament abgestimmt und verabschiedet worden ist. Von daher haben wir tatsächlich jetzt noch eine kleine Lücke zwischen Bestimmung, Abstimmung und Umsetzung. Wir sprechen hier von 2 bis 3 Jahren, wir hoffen 2, es werden vielleicht auch 3. Und um diese Lücke zu schließen, dass Unternehmen sich jetzt bereits mit KI beschäftigen, dass sie bereits jetzt sichere KI implementieren, dafür wurde der AI Pact beschlossen. Und den habe ich mit auf dem Radar und sage, das ist etwas, das wir auf jeden Fall auch im Unternehmenskontext in den nächsten Monaten und in der nächsten Zeit verfolgen sollten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und für Feedback, Anregungen und weitere Ideen erreicht ihr uns natürlich wie immer unter podcast@bsi.bund.de. Wir haben diese Folge am 21. Juni 2023 aufgenommen und wir freuen uns auf die letzte Folge unserer KI-Reihe zum Thema ChatGPT im nächsten Monat. Von daher bleibt gespannt, bleibt uns gewogen und bleibt cybersicher.